Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich uns allen. Ich fand das ganz amüsant gerade, als Anna gesagt hat, jetzt singen wir noch mal in unserer gemeinsamen Muttersprache. Da merken wir, wie sehr sich Anna schon hier in Deutschland und Deutsch fühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen hat, aber ich musste auf jeden Fall gerade kräftig schmunzeln. Glaube ist eine Realität. In der Gemeinde bekommen wir das mit und wenn wir vielleicht auch mal irgendwie mit einem Evangelisationseinsatz oder Missionseinsatz unterwegs sind, dann merken wir das auch, dass Glaube, den kann man nicht anfassen, aber er ist trotzdem real. Und ganz oft sprechen wir auch in Gemeinde von Dingen, die wir glauben oder über den Glauben an sich. Aber was beinhaltet dieser Begriff eigentlich? Was bedeutet es, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Und ich möchte uns mitnehmen in eine Begebenheit aus der Bibel. In einer spektakulären Rettungsaktion hat Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit. 10-mal hat er bewiesen, dass er größer ist als Pharao und seine Zauberer. Er ist stärker, er ist mächtiger, er ist einflussreicher. Gott hat immer das letzte Wort. Und endlich konnten sie dann aus diesem Land ziehen, das ihnen erst zum Segen wurde und das sie ja später vielleicht sogar gehasst hatten, indem sie Sklaven geworden sind, indem sie nicht mehr ein selbstbestimmtes Leben führen konnten, sondern gezwungen wurden zu arbeiten für den Pharao und der im Gegenzug als Belohnung dann die Kinder, die neugeborenen Jungs, hat umbringen lassen. Dieses Land war einmal die Rettung vor dem sicheren Hungerstod gewesen, damals als Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten gekommen ist. Und jetzt, nach dieser 10. Plage, die über das Land Ägypten hereingebrochen ist, steht dann der Pharao, der gesagt hat, niemals werdet ihr das Land verlassen, hat er gesagt, ich bitte euch, verlasst dieses Land, nicht, dass es noch schlimmer wird mit uns. Und obwohl sie Sklaven waren, gingen sie als reiche Menschen aus Ägypten, denn die ganzen ägyptischen Nachbarn haben sie beschenkt mit wertvollen Gegenständen. Und als ein sichtbares Zeichen, dass Gott nicht nur so eine einmalige Aktion da gestartet hat, sondern dass Gott immer da ist, führte er sie tagsüber sichtbar durch eine Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Und wenn man diese Geschichte liest, dann fragt man sich doch, was braucht man eigentlich mehr? Also wenn ich das erlebt hätte, dann wäre ja jegliche Frage bezüglich meines Glaubens beantwortet. 10 spektakuläre Beweise, diese Plagen, die über Ägypten hereingebrochen sind. Ich meine, was für Beweise brauchen wir noch? Und jetzt ist Gott ständig sichtbar. Die Gegenwart Gottes ist direkt da. Man kann sie nicht nur irgendwie fühlen, sondern man kann sie sehen. Und was braucht es noch mehr, um auch nur einen Funken Glauben zu haben? So einen Senfkorn Glauben. Und so aus der Distanz betrachtet, wäre ich manchmal froh, wenn ich in meinem ganzen, gesamten Leben das erleben könnte, was das Volk Israel in dieser kurzen Zeit erlebt hat. Ich wünsche mir auch, Gott so zu erleben, dass er sich so beweist, dass alle Zweifel irgendwie verflogen sind. Ja, und dann ist das Volk Israel am Roten Meer, vor ihnen das Wasser und plötzlich hinter ihnen die Ägypter. Jetzt will der Pharao sie doch wieder zurückhaben. Wer soll jetzt die ganzen Bauwerke zu Ende führen, wenn die Arbeiter nicht mehr da sind? Und er hat seine Meinung geändert. Und ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte. Ich meine, als Sklave, ich bin kein Krieger. Ich konnte endlich raus aus diesem Land. Und jetzt stehe ich vorm Wasser. Ich kann vielleicht das andere Ende gar nicht sehen. Und ich höre das Kriegsgeschrei hinter mir, ich höre das Hufgetrappel, das Geschrei der Soldaten. Vielleicht sehe ich sie sogar schon. Und ich merke, wie der Glaube, der vielleicht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gewachsen ist, ganz schnell wieder zerbröselt. Als ob das nicht da gewesen wäre. Und deshalb möchte ich kein Urteil fällen über die Israeliten, die damals in dieser Situation waren. Ich glaube, ich hätte auch richtig Angst bekommen. Ich meine, wie soll ich mich gegen die ägyptische Armee verteidigen? Das war damals eine Weltmacht, die stärkste Armee, die es gab. Die haben alles platt gemacht, was ihnen vor die Füße kam. Und ich hatte gar nichts, außer ein paar Geschenken von meinen ägyptischen Nachbarn, vielleicht noch die Tiere, die ich hatte, und meine Familie. Vielleicht ein Stock, mit dem ich gewandert bin, damit hätte ich mich verteidigen können. Auf jeden Fall, die Israeliten bekommen das Hosenflattern. Sie sehen sich hoffnungslos verloren und spüren schon, wie der Sargdeckel sich über ihnen schließt. Und dann die Ägypter, die so gar nicht in friedlicher Absicht da sind. Aber Gott hatte ja den Plan offen dargelegt. Er hatte dem Volk gesagt, dass er sie aus dem Land herausführt und dass er seine Macht noch einmal beweisen möchte. Und in ihrem ganzen Entsetzen werden die ganzen Jahre in der Sklaverei plötzlich zu guten Zeiten. Wären wir doch mal da geblieben, dann würden wir weiterleben. Und sie wünschten sich, sie wären niemals gegangen. So schnell kann sich eine Situation verändern. Und genau in diese Situation hinein spricht Mose, und das ist auch der Text, den wir heute ein bisschen eingehender betrachten möchten. Der steht nämlich in 2. Mose 14, Vers 13 und 14. Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, sollt ihr nimmermehr sehen, ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Der Text ist schon ganz schön alt. Man kann die Jahre kaum noch zählen, so viel 1000 Jahre sind das. Und da könnte man sich zu Recht fragen, okay, das war damals, lieber Mose, was hat das eigentlich mit mir heute zu tun? Und was kann ich daraus lernen? Kann ich was daraus lernen in meiner Beziehung zu Gott? Und wenn ja, wie wirkt sich das auf meinen Alltag aus? Und wenn wir in das Neue Testament blicken, da gibt es dieses große Glaubenskapitel, Hebräer 11. Wer das noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen. Total genial. Und da steht auch etwas zu dieser Situation, und das möchte ich auch noch mal kurz lesen, nämlich Hebräer 11, Vers 29. Durch Glauben gingen sie, das Volk, durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, während die Ägypter, als sie das auch versuchten, ertranken. Diese Begebenheit zeigt mir, dass es um Glauben geht. Wem vertraue ich? Ich habe schon Menschen getroffen, denen habe ich dann Fragen gestellt. Und manchmal konnten sie mir Fragen nicht beantworten. Meinten dann, ja, das musst du einfach nur glauben. Das ist nicht Glauben. Das ist nicht wissen, wie es weitergeht. Oder das ist irgendetwas behaupten, aber keinen Beleg dafür zu haben. Das fördert nicht mein Vertrauen, das stärkt auch nicht meinen Glauben, wenn mir jemand so etwas sagt. Glaube ist kein Beweis für Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, sondern Glaube ist gerade das Wissen darüber, dass es etwas Unsichtbares gibt, und das ist genau die Zuversicht auf die Hoffnung, die wir haben dürfen. So steht das nämlich in Hebräer 11, Vers 1. Fürchtet euch nicht. Das ist das Erste, was Mose hier dem Volk sagt. Glauben heißt also, sich nicht zu fürchten. Wir müssten kein Angsthase sein. Gott ruft uns seinen Shalom zu. Das ist auch das, was Jesus immer sagte. Angst haben und Zweifel haben, das ist kein großer Schritt mehr. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, gerade den Anfang, dann merken wir, derjenige, der Zweifel, kann im Glauben nichts empfangen. Und dann sind die Jünger mal nachts unterwegs auf dem See Genezareth in einem Boot. Jesus ist noch nicht da. Sie kommen in einen schweren Sturm, sie kämpfen um das Überleben. Und dann plötzlich denken sie, einen Geist zu sehen auf dem Wasser. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ich meine, wer von euch hat schon mal jemand übers Wasser laufen sehen? Ich sehe jetzt keine Hände. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß, Jesus kann das. Ich habe das Vorwissen, die Jünger wussten das noch nicht. Ich weiß, Jesus kann das. Aber wenn ich um das Überleben kämpfe, irgendwo auf dem Meer, auf dem See bin und plötzlich da eine Figur auf dem Wasser sehe, ich weiß nicht, was ich denken würde. Ich glaube, ich würde auch Angst bekommen. Und Jesus sagt, habt keine Angst, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das ist so einfach gesagt, ne? Habt keine Angst, ja. Aber da, wo wir Jesus begegnen, da muss die Angst verschwinden. Und dann sagt Mose, steht fest. Wir sollen und wir müssen wissen, was wir glauben. Das Fundament muss stimmen. Der Glaube ist nicht im luftleeren Raum, sondern ist gegründet auf einem Fundament. Und dann können die Stürme uns auch nichts anhaben. Das Fundament ist wichtig. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem klugen Mann und einem dummen Mann. Der kluge Mann baut sein Haus auf einem Fundament. Und der dumme Mann, der erspart sich die Arbeit und baut sein Haus einfach so. Und wenn dann der Sturm kommt, dann stützt das Haus ein, was kein Fundament hat. Aber das Haus, das fest gegründet ist, das bleibt stehen. Und so ist es auch mit unserem Lebenshaus. Wenn wir klug sind und auf die Worte von Jesus hören, dann haben wir ein Fundament und dann stützt unser Lebenshaus nicht ein. Jesus spricht zu seinen Jüngern immer wieder und auch gerade am Ende seiner Zeit auf der Erde über das, was noch kommt in der Zukunft. Jesus sagt ihnen, es werden Anfechtungen kommen, schlimme Anfechtungen kommen, der schlimmsten Sorte, es geht um Leben und Tod. Es geht um Anfechtungen, die den Glauben angreifen. Und Jesus sagt dann quasi als Fazit dazu, seid standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen. Lukas 21, Vers 19. Seid standhaft. Mose sagt, steht fest. Das gehört dazu. Wir müssen feststehen. Und an dieser Stelle gibt es plötzlich eine Änderung. Mose spricht das Volk an, fürchtet euch nicht und steht fest. Und jetzt seht zu, was Gott tut. Also wir müssen immer noch was tun, wir müssen zuschauen, aber wir sind jetzt nicht mehr unsere Aktivität ist gefragt, sondern Gottes Aktivität ist gefragt. Glauben heißt, zuzuschauen, wenn Gott eine Lösung schafft. So, man kann dann richtig da so davor stehen und sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was Gott tut. Wie bringt er mich aus dieser Nummer wieder raus? Wenn er es versprochen hat. Ein Gegenbeispiel war der König Saul. Der ist in Krieg gezogen mit den Philistern, gegen die Philister. Und er sollte warten, bis der Prophet Samuel kommt. Und dann sollte Samuel opfern und dann wollten sie in den Krieg ziehen. Und als dann Samuel aber nicht gekommen ist, nicht am ersten, nicht am zweiten und auch am siebten Tag nicht, hat Saul dann das in seine eigene Hand genommen und hat Gott geopfert. Und er war gerade damit fertig und da taucht der Prophet Samuel auf. Und das war dann quasi sein Todesurteil. Der König Saul, Gott hat dem König Saul in diesem Moment gesagt, dass die Königsherrschaft von ihm weggenommen wird. Ich weiß nicht, ob das einfach ist, das will ich auch gar nicht behaupten, wenn man im Krieg steht und vielleicht den Feind sogar sieht und man will los, aber man braucht den Segen Gottes, um erfolgreich zu sein. Und dann zu warten, tagelang zu warten. Ich will kein Urteil über den König Saul sprechen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Die ganzen Soldaten, meine Soldaten, die gesagt haben, wann ziehen wir endlich los? Was wollen wir uns jetzt einfach nur hinstellen und uns von denen fertig machen lassen oder was? Wollen wir uns nicht verteidigen? Wollen wir unser Land nicht verteidigen? Glauben heißt, dass Gott für uns streitet. Und manchmal sind wir in einer Glaubensprüfung und wir wissen nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Tagelang weiß man nicht, wie man wieder rauskommen kann, wie man weiterkommen kann. Man kann jammern, das hilft nichts. Der Münchhausen-Baron konnte sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, aber das funktioniert auch nicht. Aber warum sollte man ausgerechnet in seiner schwersten Stunde ohne Gott auskommen wollen? Ich erinnere mich an ein Gedicht, das ist schon relativ alt, also vergleichsweise. Das heißt Spuren im Sand, vielleicht kennt ihr das auch. Und da gibt es eine Stelle, wo dann der Akteur in diesem Gedicht sagt, da habe ich mich umgeschaut auf mein Leben. Und gerade in den schwierigsten Zeiten meines Lebens kann ich nur eine Spur sehen. Gott, wo warst du da? Und die Antwort von Gott ist, mein Kind, da wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. In den schwierigen Situationen sehen wir und spüren wir Gott oft gar nicht, weil unsere Gedanken mit anderen Dingen voll sind. Wir sind blockiert, es ist wie eine Wand. Aber Gott ist trotzdem da. Er hat uns doch versprochen, dass er uns niemals verlassen wird. Nicht mal in schwierigen Zeiten. Ich meine, wenn wir Menschen uns das versprechen, beim Ehegelübnis, dass wir in guten und schlechten Tagen zueinander stehen, ich meine, wie viel mehr wird Gott zu uns stehen, in guten wie in schlechten Tagen? Und Petrus ermutigt damit auch die Gläubigen. Er sagt, der Herr, Gott weiß, die Gottseligen aus der Prüfung zu erretten. Er bewahrt sie nicht vor der Prüfung, aber er trägt sie hindurch. Wir sollen Gott vertrauen. Wir sollen zuschauen, wie Gott für uns aktiv ist. Und ihr sollt still sein. Das ist der letzte Satz. Und ihr werdet still sein. Das ist auch nicht so einfach, ne? Wenn man in so einer Situation ist. Wir wissen ja dann ganz genau, was Gott tun müsste, wie Gott handeln sollte. Wir haben da schon so unsere Vorstellung. Und dann einfach still zu sein und nicht zu meinen, dass man es besser wüsste als Gott. Einfach mal Gott vertrauen in dem, was er tut, zu seiner Zeit. Und das ist so schwierig, einfach still zu sein und zu warten. Wenn es gut geht, wenn alles chillig ist, dann geht das. Aber wenn es schwierig ist, wir sollen nicht nur die richtigen Dinge tun, sondern wir sollen die richtigen Dinge auch zur richtigen Zeit tun. So handelt Gott auch. Er macht nicht einfach nur irgendetwas, sondern als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht vorher und auch nicht nachher. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war. Und vielleicht ist es manchmal in unserem Leben so, dass wir eine Prüfung, eine Anfechtung aushalten müssen, weil die Zeit noch nicht reif ist für die Lösung. Warum? Ich bin ja nicht Gott, weiß ich doch nicht. Vielleicht müssten wir etwas lernen. Könnte sein. Und der Herr wird für euch streiten. Das ist das, was Gott tut. Der Herr wird für euch streiten. Nicht wir sollen Gott spielen, nicht wir sollen die Aufgaben, die Gott ausführen möchte, selbst übernehmen. Nicht wir sollen irgendwie selbst entscheiden, irgendwie progressive, geistliche Kampfführung oder sonst irgendetwas. Nicht wir sollen für den Herrn siegreich sein und Land einnehmen, sondern es ist genau andersrum. Der Herr ist für uns siegreich. Und wir dürfen in das Land einziehen, was Gott vorher für uns eingenommen hat. Das bedeutet das. Glauben heißt, dass Gott für uns streitet. Gott macht den Weg frei. Und ich ertappe mich immer dabei, dass ich versuche, mich selbst durchzuboxen. zu gucken, welcher Weg gerade da ist und dann vorwärts zu gehen. Und oft genug bin ich da schon auf die Nase gefallen. Und vor einiger Zeit habe ich mich dazu entschieden, ich lasse Gott einfach in meinem Leben das machen. Natürlich habe ich Wünsche, natürlich habe ich Vorstellungen, aber ich weiß auch ganz genau, dass Gott einen Plan hat, den besten Plan hat. Und wenn ich versuche, diesen Plan zu erkennen und auf diesen Plan zu warten, dann passiert genau das, was er tun möchte. Ich habe viel mit Jugendlichen zu tun und zu tun gehabt. Und manchmal haben sie gefragt, ja Matthias, was soll ich eigentlich jetzt tun, so nach der Schule, welches Studium, in welche Stadt, in welche Gemeinde. Und ich habe gesagt, es ist wichtig, dass du weißt, von Gott weißt, was du tun sollst. Was nützt dir der schönste Beruf, was nützt dir die beste Gemeinde, wenn das vielleicht gar nicht der Platz ist, den Gott für dich hat? Ist es nicht viel besser, genau da zu sein, wo Gott dich haben möchte? Ist es nicht viel besser, vielleicht auch mal Schwierigkeiten aushalten zu müssen, aber zu wissen, dass das der Platz ist, den Gott für mich hat? Manchmal rechtfertige ich mich vor der ganzen Welt für meinen Glauben, aber wenn das, was ich tue, durch Glauben entstanden ist, wenn also Gott an der ganzen Sache maßgeblich beteiligt ist, dann dürfen wir ganz gentlemanlike Gott den Vortritt lassen. In einer viel größeren Dimension spricht Jesus auch in diesem Zusammenhang zu seinen Jüngern. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich nehme euch die Angst. Jesus sagt, ihr werdet Angst haben. Aber wir müssen deshalb keine Angst vor der Angst haben, weil Jesus die Welt überwunden hat. Wir haben einen Gott, der da drüber steht, der über diesen Dingen steht, der auch über Angst steht. Angst ist ja diese Emotion in uns, die nicht rational ist, die uns Dinge tun lässt, die wir im normalen Leben eigentlich niemals tun würden. Und wir dürfen wissen, dass Gott alles das, was uns Angst macht, überwunden hat. Glauben bedeutet für mich also, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, weil Jesus diese Angst überwunden hat. Ich stehe auf einem festen Boden, ich stehe auf einem Fundament. Ich kann Gott blind vertrauen. Ich muss keine Zweifel haben an dem, was Gott tut. Vielmehr kann ich ihm dabei zusehen, wie er Lösungen schafft, wie er einen Weg aus einer vielleicht ausweglosen Situation schafft und wie er sich für mich einsetzt. Und wenn ich das realisiere, und dann bin ich immer noch im Übungsprozess und im Lernprozess, wenn ich das realisiere und mit dieser Einstellung lebe, dann wird sich mein Alltag verändern. Glaube ist nicht nur für den Gottesdienst am Sonntag die eine Stunde, sondern Glaube bestimmt unser ganzes Leben. Ich möchte nicht jammern, ich möchte nicht schreien. Ich möchte auch von den schlechten Beispielen aus der Bibel lernen. Ich möchte im Glauben vorwärts gehen, einen Schritt nach dem anderen und wissen, dass Gott an meiner Seite ist. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, Glaube ist oft so schwierig oder so kompliziert. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir anfangen zu zweifeln oder uns Gedanken zu machen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt immer wieder Situationen, wo unser erster Gedanke nicht ist, was würdest du denken oder wie würdest du handeln. Oft genug sind wir selber aktiv und wollen die Macher sein, wir wollen die Akteure sein. Wir wollen Verantwortung übernehmen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich möchte dich bitten, dass wir anfangen zu glauben. Möchte ich bitten, dass du uns lehrst, was es bedeutet, dir so zu vertrauen. Möchte ich bitten, dass du uns beibringst, dass wir nicht nur irgendetwas sehen und erleben und fühlen und sonst irgendwas, sondern wenn die Herausforderung kommt, dass wir uns daran erinnern, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass, wenn unser Glaube geprüft wird, wir nicht durchfallen, dass wir dich eine Ehrenrunde machen müssen, wie das Volk Israel in der Wüste. Sondern, dass wir den Weg gemeinsam mit dir gehen können, dass wir dir vertrauen können. Und darum bitte ich dich, hilf du uns, sprich du zu uns, sprich zu unseren Herzen. Und überall da, wo wir noch Ecken und Kanten haben, die uns daran hindern, dir so zu vertrauen, da möchte ich dich bitten, dass du das wegschleifst. Wir wollen erleben, was es bedeutet, dir zu vertrauen und wie das unser Leben verändert. Danke dafür, dass du das tust. Wir dürfen dir vertrauen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus, dass ich keine Angst habe davor, mein ganzes Leben, mein ganzes Vertrauen in dich zu setzen. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dir glauben. Ich möchte an dich glauben.